Handwerk to go, der Podcast.
Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast, der zu uns ins Studio gekommen ist. Theo Reuter, herzlich willkommen bei uns im Studio hier.
Ja, danke schön für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Ja, bevor wir aber zu unseren inhaltlichen Themen kommen, vielleicht mal ein paar Punkte aus deiner Vita, dass ich dich offiziell auch vorstellen kann. Du bist extra aus dem hohen Norden, also aus Brake, das liegt zwischen Bremen und Bremerhaven, wenn ich so richtig informiert bin.
Ja, so in dem Dreieck Bremerhaven, Oldenburg, Bremen, da liegt Brake, an der Weser.
Genau, sehr schön angereist, gut hergekommen. Und da passt ja das Moin Moin auch ganz gut zu dir, ne? Ist ja nicht so weit weg.
Wobei, die Norddeutschen würden das dann eher verachtlich sehen, wenn man Moin Moin sagt. Das als zweites Moin wäre das schon eher eine Beleidigung. Also wenn, dann nur bitte Moin.
Okay, wir einigen uns auf ein Moin. Halt, ne? Okay, aber dann zu dem Punkt, was du alles gemacht hast und wo überhaupt deine Interessenschwerpunkte herkommen bzw. sind. Du hast 78 bis 82 an der Universität Hohenheim in Stuttgart studiert.
Ja,
das war Agrarwirtschaft.
Ja, halt, das war total anderes Leben. Ich wollte mal Landwirtschaft praktisch betreiben und dann kam alles ganz anders.
Genau, und dann ging es so weiter über Würzburg, halt, wo du für die Regierung Unterfranken tätig warst. Du hast ein Aufbaustudium in Hannover gemacht, in Stadthagen zur Umwelttechnik. Ja. Du warst dann 92 bis 99 Dozent im Telematikzentrum im Norden, also Landkreis Aurich, für den Bereich halt Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Umweltrecht, Biologie und so weiter. Und hast dann 95 dein Ingenieurbüro gegründet, halt, ne? Ja. Baudiagnostik Reuter für Energieberatung, Qualitätsmanagement, Schadenserkennung, Blauertormessungen. Da ging es dann schon mit Umwelt und Thermografie los in dem Bereich halt. Und dann ging es, glaube ich, immer weiter in diese Richtung halt, wo du dann auch bei der oder für die Deutsche Stiftung Umwelt tätig warst, halt in einem ökologischen Unternehmernetzwerk, 2000 bei der Gründung und Leitung des Instituts für Bauen und Wohnen in Aurich bis 2007 mit integriert warst, sowie dann aber auch an der Jade Hochschule Oldenburg bei dem Professor Mittelberg im Bereich der Theorie- und Praxiskurse mithilfst und auch assistierst, soweit ich das weiß halt. Ne? Ja. Und hast dann 2010 auch deinen Leistungsumfang insbesondere in dem Bereich Messen und Begutachtungen für Luftleitungen, insbesondere für raumlufttechnische Anlagen und KWL-Anlagen, ja, dann auch erweitert halt. Ja, und das ist auch dieses Thema, wo wir uns heute jetzt ja drüber unterhalten wollen, um da so ein bisschen halt auch den Hörer mitzunehmen und zu sagen, Mensch, es gibt da ein Themenfeld, das sollte man sich näher angucken, das ist auch interessant, das ist auch lukrativ und von daher gibt es da, denke ich, einige Punkte, über die wir uns unterhalten können.
Ja, ja, das mit den Lüftungsanlagen liegen mir sehr am Herzen. Und wenn ich darüber dann ins Schwärmen und Philosophieren komme, dann glauben die Leute immer, ich verkaufe Lüftungsanlagen. Das tue ich nicht. Ich bin eigentlich primär als Sachverständiger in dem Bereich tätig, mache auch in dem Umfeld als Sachverständiger natürlich auch dann Messungen an Lüftungsanlagen, Luftleitung, KWL, LT-Anlagen, also das volle Spektrum bis hin zur Hygieneinspektion.
Prima. Darüber wollen wir gleich ein bisschen tiefer reingehen. Du bist unter anderem auch Familienvater, hast zwei Kinder, zwei größere Kinder schon.
Ja.
Und ein Hund, der ist auch bei dir auf dem Schoß. Das sieht jetzt keiner halt letztlich, aber der Hund heißt Manni, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe. Und Manni ist ganz lieb und artig und passt dir ein bisschen auf.
Genau, der ist froh dabei zu sein.
Ja, sehr schön. Ja, wir haben auch ein kleines Getränk, das ist immer so bei uns hier. Jeder darf sich ein bisschen was aussuchen. Wir haben für dich gedacht, naja, Bremerhaven, Bremen, da liegt es nahe, wenn man schon ein kleines Bier haben will, dann besorgen wir auch was von der Schlachte.
Genau.
Wir versuchen das Ganze mal hier so ein bisschen nebenbei aufzumachen halt. Und
es soll
ja auch ein bisschen locker zugehen.
Genau,
soll
nicht keine zu trockene Studio-Atmosphäre.
Genau, genau. Dann würde ich sagen, wir sagen mal kurz Prost halt, wenn es geht.
Ja,
Prost. Alles klar. Ja, Thema Lüftung ist natürlich sehr breit und weit gefächert. Und du sagtest das ja schon, in deinem Bereich als Sachverständiger siehst du und hast du natürlich auch schon sehr viele Anlagen gesehen. Wenn wir jetzt mal anfangen in dem Bereich der kontrollierten Wohnraumlüftung, also wir tasten uns mal so ein bisschen ran von Kleinfamilienhäusern halt bis dann hin zu großen Anlagen. Was ist so in dem Bereich halt das Häufigste, auf was du triffst, gerade in dem Bereich halt Ein- oder Zweifamilienhäuser?
Ja, also sprechen wir mal von den normalen Einfamilienhäusern. Erschreckend ist erstmal zu sehen, dass kaum Lüftungsanlagen eingebaut werden. Also für mich ein ganz großer Mangelpunkt. Hier klären die Bauunternehmer, Bauträger nicht vernünftig auf darüber, dass man eine Lüftungsanlage einbauen muss. Und wenn eine Lüftungsanlage eingebaut wird, also wenn diese Entscheidung dann irgendwann mal fällt, in den wenigsten Fällen leider Gottes, und wir dann eine KWL-Anlage in jedem Falle immer für das Beste halten für so ein Einfamilienhaus, also eine kontrollierte B- und Entlüftungsanlage im zentralen Bereich, also mit Luftleitung. Und da ist dann immer wiederum zu sehen, dass das ganze Einmessen der Lüftungsanlage bis hin zur Wartung und gerade auch was die Hygiene dann anbelangt, sehr stiefmütterlich behandelt wird. Also,
wobei das doch in der Praxis jetzt für unsere Seite gesehen ist, nicht so ein Problem ist halt letztendlich.
Nein, die Messgeräte gibt es, wenn wir jetzt also nur mal das Einmessen der Lüftungsanlagen sehen. Mhm. Also das ist ja ganz elementar wichtig, die Volumenströme. Ich muss eine bestimmte Menge in das Haus reinfördern an frische Luft und ich muss dann natürlich auch die gleiche Menge wieder rausfördern aus dem Gebäude. Und dafür gibt es eben Volumenstrommessgeräte. Und diese Geräte sind sehr einfach, kinderleicht zu bedienen. Also ich könnte das einem 10-Jährigen in die Hand drücken, der könnte mit so einem Messgerät umgehen. Mhm. Also wirklich einfach, bloß leider Gottes, es wird kaum gemacht.
Was glaubst du, warum ist das so? Ist die Hemmschwelle von dem aus der planerischen Seite so kompliziert oder wird vielleicht nicht genommen? Oder ist dann doch die Hemmschwelle eher in der Praxis dann so gesehen, dass ich damit noch nie so gearbeitet habe und da ein bisschen eher, Distanz zu habe?
Ich glaube nicht unbedingt, dass es eine Hemmschwelle gibt, sondern vielmehr, dass es ein Problem ist, dass die Wichtigkeit nicht gesehen wird. Mhm. Ja, also so nach dem Motto, das ist ja ein Gerät, das kriege ich vom Hersteller, vom Großhändler geliefert und ist ja eigentlich so wie eine Gasbrennwerttherme, alles vorinstalliert und eingestellt. Was soll ich da noch großartig machen? Mhm. Und dann wird so ein bisschen Pi mal Daumen mit dem Auge das Tellerventil auf- oder zugedreht.
Okay, und bei den Anlagen, wo du ein gutes Gefühl hast, wenn du hingekommen bist, was haben die richtig gemacht halt? Beziehungsweise was führte zu dem, dass es da richtig gut läuft und funktioniert?
Ja, in jedem Falle ein Installateur, der sich mit dem Thema gut auseinandergesetzt hat. Und dazu gehört mit Sicherheit auch irgendwann mal einen Kurs besucht zu haben, wo ich Hintergrundwissen vermittelt bekomme und vor allen Dingen auch die richtige Handhabung der Messgeräte. Mhm. Denn wenn ich so ein Messgerät irgendjemand in die Hand gebe, dann wird da auch viel Blödsinn mitgemacht. Mhm. Und jetzt könnte man natürlich meinen, ja, der ist hier bei Firma Wöhler eingeladen, dann muss er diese Seminare so hochhalten und dafür Werbung machen. Das ist es wirklich nicht. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass so etwas Standard wird, dass jemand, der so ein Messgerät kauft, auch gleichzeitig so einen Kurs mitkauft. Mhm.
Ja, ist sicherlich ein richtiger Ansatz halt. Wir versuchen das ja auch in den verschiedensten Bereichen auch so zu vermarkten und natürlich auch immer anzubieten. Wir merken natürlich auch, die Nachfrage ist da nicht exorbitant. Ne? Es ist natürlich immer so, dass wir da auch drauf aufmerksam machen müssen. Und in verschiedenen Bereichen ist es aber auch gut halt. Das muss man auch dazu sagen halt. Ne? Es gibt schon einige, die da wirklich unterwegs sind. Aber nochmal zurück zu der Frage, was kann quasi der Hausbesitzer, Häuslebesitzer da in der Schnittstelle zum Planer und auch zum Installateur vielleicht anders machen oder besser machen halt? Also, oder ist er gar nicht derjenige, der überhaupt da die Fäden in der Hand hat?
Nein, also viele, viele Ansatzmöglichkeiten hat der Bauherr selber, der Bewohner nachher des Gebäudes, wirklich wenig. Mhm. Ich kann eigentlich nur aus der Erfahrung immer wiederum empfehlen, man sollte durchaus, gerade wenn man neu baut oder eine größere Sanierungsmaßnahme hat, sollte man wirklich darauf zurückgreifen, auf einen baubegleitenden Sachverständigen zurückzugreifen, der dann eben einfach solche Sachen im Blick hat und frühzeitig im Blick hat. Da gibt es wirklich so viele Sachverständige in Deutschland, dass man mit Sicherheit einen finden wird. Die Preise auch dafür sind durchaus, wenn ich das sehe, was ein Haus kostet, also geschwind gering. Und das Ziel eigentlich eines guten Sachverständigen sollte immer sein, Fehler erst gar nicht entstehen zu lassen. Mhm. Und das heißt, meine Arbeit fängt eigentlich an als Sachverständiger, dass ich mir, bevor überhaupt mit der Baumaßnahme angefangen wird, dass ich mir erstmal die Planungsunterlagen anschaue, die Ausschreibung anschaue, auch mal hinterfrage den ein oder anderen Handwerker, wie machst du das, was baust du da ein an Geräten und was ist da geplant eigentlich?
Okay, und du nimmst also sozusagen diese Gewerke und dann auch den Hausbesitzer mit an die Hand und führst ihn damit durch, halt letztlich auch zu berücksichtigen, was alles ausgeführt werden muss und vor allem wie, damit hinterher keine Probleme entstehen.
Genau, das heißt also, ich empfehle ihm, was heute zum Beispiel anerkannte Regeln der Technik ist, ob das, was ihm da angeboten worden ist, wirklich eigentlich noch eine gute Sache ist. Gibt es da nicht bessere Sachen? Und das bedeutet nicht gleichlautend, dass das alles gleich teurer sein müsste.
Mhm. Wenn wir jetzt so vom Einbausituation erledigt bis dann hin, ich sag mal, mehrere Jahre im Betrieb halt, ist es dann bezüglich Wartung und Inspektion halt ein Problem? Weil du hast ja vorhin, da hatten wir eingangs uns drüber unterhalten, dass du gesagt hast, bei so vielen Anlagen, wo ich hinkomme, sieht es so schlimm aus halt dann drin, aber vielleicht kannst du einfach ganz kurz darüber
sprechen. Ja, also wenn ich eine Anlage, eine Lüftungsanlage mal aufmache, also die meinetwegen jetzt schon ein paar Jahre in Betrieb ist, dann erschreckt man sich dann doch immer wieder noch nach so vielen Jahren, wie dreckig es da drin ausschaut. Wenn ich dann den Betreiber dieser Anlage dann frage, warum sieht das da drin so dreckig aus? Gibt es keine Wartung oder guckst du nicht mal selber nach den Filtern? Das reicht ja visuell mal zu kontrollieren oder mit dem Staubsauger abzusaugen, hat mir nie jemand gesagt. Also die meisten wissen dann gar nicht, dass man so ein Lüftungsgerät aufmachen kann und da mal reinzuschauen. Ich habe gedacht, das muss man nur anschalten und dann läuft das. Ne? Es gibt also zu wenig Wartungsverträge. Das ist die eine Sache. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen, dass wenigstens einmal im Jahr jemand kommt, der die Anlage wartet. Und das ist in einem Aufwasch natürlich dann gleich mitzumachen. Wenn ich eine Gasbrennwerttherme habe, dann sollte ich die auch einmal im Jahr warten lassen. Und dann kann man das gleich auch von dem Installateur auch gleich mitmachen lassen.
Ja, es ist erstaunlich, dass diese Sensibilität nicht dafür da ist. Ne? Also man sieht das beim Auto natürlich ganz hochsensibel, da wird sich drum gekümmert. Bei der Heizungsanlage, naja, da weiß ich schon, wenn die ausfällt, dann wird es kalt, das ist dann schon ein Problem. Aber Lüftungsanlage, wenn die da ist, dass ich mich da auch dann wirklich noch im Detail drum kümmern muss, das ist irgendwie nicht so in Fleisch und Blut übergegangen halt. Ne?
Genau, also das wird so ein bisschen salopp gehandelt, so nach dem Motto, es läuft ja einfach das Gerät. Aber es liegt aber einfach nur daran, dass da nicht genügend Beratung stattfindet und vor allen Dingen so etwas wie ein Übergabe-Einweisungsprotokoll, was es für eine Heizungsanlage geben muss, genauso wie auch für eine Lüftungsanlage, wird so gut wie nicht gemacht.
Jetzt warst du ja heute schon tagsüber bei uns im Seminar als Dozent halt und hattest auch da 13 Teilnehmer, denen das beigebracht, beziehungsweise innerhalb dieses TÜV-Lehrgangs das an einem Tag jetzt beigebracht. Glaubst du, dass da sozusagen das Verständnis dann wächst und das mit in die Praxis rausgenommen wird?
Ja, bin ich fest von überzeugt, weil in den Parts, die ich dann ja habe, ich sehr viele Bilder aus der Praxis zeige. Und nicht, dass ich jetzt mit erhobenem Finger da stehe und sage, guck mal, alles schlecht. Aber ich glaube, dass man gerade durch solche Negativbeispiele doch ein bisschen was an Umdenken bewirken kann. Dann erinnern sich die Leute oder die Handwerker auch, die so einen Kurs besuchten. Genau, das habe ich auch schon mal bei Wöhler im Seminar im Foto gesehen, dass das ja falsch ist, was da gemacht worden ist.
Okay. Aber ich habe dich so schon so verstanden, dass die Sachen, die man da machen kann, nicht zu kompliziert sind und dass es in der Praxis auf alle Fälle gemacht werden soll, so wie du auch sagst, zum Beispiel eine jährliche Wartung oder ähnliches halt anzubieten.
Also das ist alles wirklich, genau, es ist alles kein Hexenwerk, sowohl von der Messtechnik, die der Handwerker wesentlich besser in Griff und im Handling machen könnte, genauso wie für den Betreiber da mal reinzuschauen, Filter zu wechseln oder eben auch dann seinem Installateur, seinem Heizungsbauer sagt, hier übernimm dann bitte auch die Wartung für meine Lüftungsanlage.
Okay, um jetzt mal so ein bisschen den Schwenk zu kriegen, weil ich gucke auch so ein bisschen auf die Uhr, das sind ja so ein, zwei Familienhäuser bei größeren Anlagen, da bist du ja auch als Sachverständiger viel tätig, da sieht die Welt natürlich ein bisschen anders aus halt, also es gibt dann ja nochmal nicht nur größere Anlagen, weiter also längere Anlagen vor allen Dingen auch und es gibt ja auch noch andere Messmethoden, um da ranzugehen. Wie gehst du da vor Ort halt, ich sag mal, wenn da jetzt eine Garage auf dich zukommt, Parkgarage oder ein Supermarkt oder ähnliches halt zu planen, zu begleiten? Ja.
Also ich glaube, dass bei den Großanlagen die Hygiene ein klein wenig besser ausschaut. Liegt aber auch daran, dass gerade bei den Großanlagen auch prinzipiell Wartungsverträge vorhanden sind. Darüber hinaus ja bei den Nichtwohngebäuden auch eine Hygieneinspektion nach VDI 6022 durchgeführt werden muss. Also im schlimmsten Fall sind das also alle 3 Jahre bei einer Anlage ohne Befeuchter. Also da würde spätestens nach 3 Jahren, wenn dann der Sachverständige oder derjenige kommt, der diese VDI-Hygieneinspektion macht, der dann sagt, also ich nehme die Anlage nicht mehr ab, ich muss die stilllegen, weil sie zu verdreckt ist. Ich glaube, bei den Großanlagen ist immer noch das größte Problem die Undichtigkeit an Lüftungskanälen.
Ja.
Also das ist mit Abstand meines Erachtens das größte Problem und das auch wiederum ist sehr unverständlich. Man kann luftdichte Kanäle bauen. Warum luftdicht? Ist ganz einfach. Es geht hier um Energieverluste. Wenn ich da so ein kleines 5 mm Loch habe, das führt zu extrem hohen Energieverlusten. Es hört sich banal an, aber so eine kleine Schraube kann wirklich viel Energie kosten und auch da ist es nicht verständlich. Es gibt gute Messgeräte und auch hier die Dichtigkeit eines Luftkanals und zwar am besten schon in der Bauphase, nicht wenn die Tapete an der Wand und alles verkleidet ist, auch die Dichtigkeit der Lüftungskanäle zu überprüfen, ist heute mit den Messgeräten wirklich sehr einfach und komfortabel, auch hier sehr einfach zu handeln.
Heißt das, ist es eher so ein Appell, sich noch mehr mit dieser Thematik zu beschäftigen? Also warum ist da eine Hemmschwelle? Ich meine, klar, wir, du hattest das angesprochen, wir sind ja Hersteller von solchen Messgeräten und schulen das auch in den unterschiedlichsten Situationen und in den unterschiedlichsten Seminaren, aber merken natürlich auch in der Summe halt, da ist immer noch ein bisschen verhaltenes Umgehen halt. Ne?
Ja, weil in den Bereichen, wenn ich also von Großanlagen spreche, also RLT-Anlagen, obliegt das ja in der Regel wirklich einem Planungsbüro, also einem TGA-Büro. Und da muss ich sagen, sehr auffällig, dass kaum ein TGA-Ingenieurbüro sich mit diesem Thema wirklich auseinandersetzt, was Dichtigkeit anbelangt. Also da würde ich mal sagen, von 100 TGA-Büros sind 90 Büros der Meinung, so die Dichtigkeit, das muss nicht überprüft werden.
Warum ist das so? Ist das fehlendes Fachwissen? Oder?
Ja, also es hört sich erschreckend an.
Ja.
Es ist doch ein Ingenieurbüro. Die machen eigentlich nichts anderes als technische Gebäudeausrüstung. Die müssten es ja wissen. Also da fehlt wirklich sehr viel Verständnis dafür. Man verlässt sich einfach darauf, ja, der Handwerker, der wird das schon so machen, wie er es immer macht. Aber sind viele Dinge eben, wie in diesem Falle Dichtigkeit, die kann ich immer nicht nur visuell erfassen, die kann ich eben nur messtechnisch erfassen.
Kannst du ganz kurz in ein paar Worten skizzieren, wie so eine Messung vonstatten geht?
Also das ist also wirklich einfach. Es ist mittlerweile ein ganz kleines Gerät, die Größe eines kleinen Aktenkoffers. Mehr ist es heute nicht mehr. Es sind 2 Schläuche, die an die Luft Leitung angeschlossen werden. Und dann misst man letztendlich einen Teilabschnitt oder einen ganzen Abschnitt der Luftleitung. Ich baue also einen Druck auf und das Gerät, um das mal so ganz einfach zu skizzieren, ermittelt, wie groß dieser Druckverlust ist. Also wie viel muss dieser Ventilator da, dieses kleine Gebläse, was in dieser Aktentasche so ungefähr drin ist, fördern, um eben diesen Druck zu halten.
Und das ist dann diese Leckage quasi, die nachgeführt werden muss.
Genau, und es gibt ja sogar europäische als auch deutsche Regelwerke, die ganz klar sagen, eine Luftleitung muss eine gewisse Dichtigkeit haben. Also wie beim Haus, was vielleicht der eine oder andere schon mal gehört hat, Bloor-Dot-Test, Luftdichtigkeit einer Gebäudehülle. Genauso gibt es ganz klare Regelwerke, die vorschreiben, dass eine Luftleitung eine gewisse Dichtigkeit erbringen muss. Und diese Messung, wie gesagt, ganz einfach und für so eine kleine Messung, das ist mal in einer halben Stunde eben getan.
Okay, ja, spannend. Jetzt hattest du vorhin noch so ein Stichwort gesagt, bevor die Tapete an die Wand kommt. Ne? Wir haben auch vielfach in verschiedenen Arbeitskreisen, wo wir da mitdiskutieren, halt ja die Situation, dass wie werden Luftleitungen auf die Baustelle geliefert halt, ne? Wie ist da die Situation dann im Einbau, insbesondere hinterher zur Wartung oder Inspektion halt, wie das aussieht. Wie siehst du das?
Jetzt hinsichtlich Hygiene, klar, das sieht man also sehr häufig. Diese Luftleitung, ganz egal, ob ich jetzt im kleinen Bereich mich bewege, also ein Familienhaus als auch bei Großanlagen, so etwas wird immer eingepackt auf die Baustelle geliefert. Also die Rohre werden da nicht einfach so hingeschmissen, sondern die sind immer verschlossen. Auch alle Komponenten sind immer alle geschlossen, aber man reißt sie dann auf und dann bleibt das alles auf der Baustelle liegen. Das Schlimmste, was passieren könnte, dass die Lüftungsanlage in sehr frühem Stadium schon mal einen Probelauf hinter sich hat und dann natürlich den ganzen Baustaub schön aufsaugt, den ich dann in den Rohrleitungen und in der Anlage dann wiederfinde.
Ja, und gerade bei größeren Wohneinheiten, ich sag mal, da wo es über mehrere Etagen geht, wenn man das dann sieht teilweise, da liegen wirklich die Lüftungsanlagen offen rum, also die Rohre offen rum halt und kein Verschluss oder ähnliches dabei. Und da ist der Dreck schon drin, bevor ich es überhaupt einbaue.
Ja, halt, ne? Also das ist regelmäßig, dass ich das sehe, dass ich mal irgendwo mit einem Videoendoskop mal in so eine Luftleitung reingehe und schon gleich am Anfang, würde ich sagen, findet man schon fast kleine Bröckchen und Steinchen, die da reingekommen sind. Da wird geputzt, gemauert, gehämmert und gesägt und das fliegt von ganz alleine, ohne dass die Lüftungsanlage läuft, in die offenen Lüftungskanäle.
Wenn jetzt die Leute, die zuhören, halt Interesse an der Sache haben und sagen, Mensch, naja, das war jetzt so ein Themenfeld, da habe ich mich noch nie so richtig drum gekümmert halt und das wäre vielleicht nicht schlecht. Hast du so ein, zwei Tipps auch in Bezug auf so Einfamilienhäuser oder auch größere Anlagen? Mit was sollte er anfangen und wie sollte er da reingehen halt in dieses Feld?
Jetzt als derjenige, der so eine Anlage haben möchte oder damit als Dienstleister?
Genau,
oder,
als Dienstleister.
Das ist eine sehr gute Frage und es ist auch für mich sehr verwunderlich, dass so wenig Dienstleister oder Handwerksbetriebe sich eigentlich damit mal auseinandersetzen, ist das nicht eine gute Geschäftsidee? Also ich überlege mindestens einmal in der Woche, ob ich nicht mir eine Reinigungsanlage für Lüftungsanlage und Luftleitung kaufe, weil das ist wirklich gut verdientes Geld. Es macht kaum jemand. Es ist wirklich einfach. Ich brauche da nicht unbedingt das große Fachwissen, weil das könnte ich mir innerhalb von zwei, drei Kursen, unter anderem hier bei Firma Wöhler, ja aneignen. Also da brauche ich keine Angst vor zu haben. Das ist alles kein Hexenwerk. Also es ist erschreckend. Ich finde keine Dienstleister, die die Dichtigkeit eines Lüftungskanals überprüft. Ich finde keinen Dienstleister, der die Anlage mal eine vernünftige Volumenstrommessung macht, also eine Einmessung, bis hin wirklich zur Reinigung von so einer Lüftungsanlage. Und irgendwann müssen die Luftleitungen doch mal gereinigt werden. Also selbst bei einem guten Betrieb und guter Wartung und Inspektion ist es durchaus, würde ich mal sagen, so alle 10 bis 15 Jahre muss ich spätestens mal und sollte ich mal darüber nachdenken, meine Luftleitung reinigen zu lassen. Ja, also ich fahre doch auch mit meinem Auto in die Werkstatt und lass mal den Luftfilter reinigen und oder meine Klimaanlage. Und genauso ist es bei solchen luftführenden Leitungen genau das Gleiche.
Ja, ich glaube, die 1946 Teil 6 sagt ja auch in kürzeren Abständen, ne,
dass ja, klar, also sicher
viel öfter gereinigt werden muss.
Und das, werden. Das tut mir dann auch so leid und weh fast. Wenn man dann solche verdreckten Anlagen sieht, es vielleicht sogar zu Hygieneprobleme kommt, dann ist das wirklich wie Benzin ins Feuer kippen. Dann sagen die Leute nämlich, habe ich es doch gewusst, so eine Lüftungsanlage, das ist der größte Mist und das ist ja eine Keimschleuder, ist sie nicht. Also wenn ich mit meinem Auto keinen Ölwechsel mache, bleibt es auch irgendwann stehen.
Okay. Was glaubst du, wohin entwickelt sich dieser Markt? Also du beobachtest ihn ja jetzt schon mehrere Jahre halt, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt. Wie siehst du das so in der Zukunft halt?
Also ich bin fest davon überzeugt, dass diese Thematik Messen an Luftleitungen und Lüftungsanlagen ganz klar stark steigende Tendenz hat. Denn heute ohne Lüftungsanlage ein Haus zu bauen oder auch ein größeres Gebäude, Bürogebäude, Krankenhaus, ist ja gar nicht mehr möglich eigentlich. Ich muss den Feuchteschutz, ich muss Mindestluftwechsel einhalten. Also von daher ist eine Lüftungsanlage heute definitiv nicht wegzudenken. Wir werden immer mehr bekommen, mehr Lüftungsanlagen. Und damit ist es jetzt nur die Frage der Zeit, dass mal wirklich der ein oder andere Handwerker mal sagt, mein Gott, nee, die Messtechnik kostet jetzt nicht Zehntausende. Das ist ein lohnwerte Geschäftsmodell, mir hier mal ein paar erste Messgeräte zu holen. Und da bin ich fest von überzeugt, das rentiert sich nach kürzester Zeit, weil wenn ich damit auf den Markt gehe und die Leute erfahren, dass es da jemanden gibt, der so etwas macht, das wird funktionieren, davon bin ich fest überzeugt.
Okay, jetzt kann man dich zum einen bei uns natürlich in den Seminaren erleben, halt so wie jetzt hier diese Tage. Wenn noch der ein oder andere Fragen hat, wir können das gerne unten in die Shownotes reinpacken. Wie könnte er in Kontakt mit dir treten?
Halt, ja, also am besten über E-Mail, kein Thema.
Homepage oder so?
Homepage auch, ja.
Kannst du die vielleicht kurz nennen?
Hoffentlich kriege ich sie zusammen, ja. www.baudiagnostik-reuter.de.
Ja, alles klar. Wir können das ja sonst auch unten nochmal reintun,
weil ja, ich
jetzt einen Versprecher eingeschlichen
habe. Ja, ne? Ja, aber das.
Ja, prima. Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt gerade zum Ende. Genau, der Theo muss jetzt immer noch einen Schluck
trinken.
Genau. Das hast so du dir jetzt geredet. Auch verdient. Genau, das hast du jetzt auch reichlich verdient. Wunderbar, Prost. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben es damit ein bisschen interessant machen wollen, in diese Thematik halt nicht da reinzusteigen, auch mal ein bisschen Spaß daran zu finden, halt, dass es also auch in dieses Thema Lüftung halt funktionieren kann, dass man da auch dran Spaß und Freude finden kann und dass es auch lukrativ sein kann vor allen Dingen. Ne? Wir werden noch einige Punkte in unsere Shownotes unten reinpacken, dass man auch nochmal nach einem Ratgeber gucken kann, den es bei uns zum Runterladen gibt. Und falls irgendwelche Themen euch unter den Nägeln brennen oder ihr auch Fragen einfach zu dem, was jetzt gerade gesprochen wurde, habt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Das ist podcast@wöhler.de. Dabei immer bedenken, dass Wöhler mit O-E-H-L-E-R dann geschrieben wird. Da könnt ihr eure Fragen loswerden, wenn irgendwas ist. Und wir werden auch nochmal entsprechend ein paar Links zu den Seminaren oder zu unseren Videos reinpacken. Ja, mir bleibt nur vielen Dank fürs Zuhören zu sagen. Theo, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Das war toll, hat Spaß gemacht.
Nein, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Manni ist absolut ruhig geblieben.
Ja,
er lag die ganze Zeit auf dem Teppich.
Ja.
Hat also uns hier nicht durcheinander gebracht.
Ja,
ja, dann herzlichen Dank und bis auf bald. Ciao.
Handwerk to go, der Podcast.